Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 96. Longevity und die Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Hallo, lieber Alex.
Hallo, wie geht's dir? Hast du heute schon was für deine Gesundheit getan?
Ja, habe ich was für meine Gesundheit getan. Also ich sag mal, ich habe nicht ganz so proteinreich gefrühstückt, wie ich es in meinem Alter, ab 40 musst du dich quasi nur noch von Proteinen ernähren, sollte. Mein Sleep Score kann ich dir auch nicht sagen, weil ich, seitdem ich diesen Kreuzbandriss habe, entschieden habe, die Apple Watch abzulegen, die ich zwischenzeitlich mal kurz probiert habe, weil das zu deprimierend ist, zu sehen, wie wenig Schritte ich pro Tag hinbekomme. Und der Sleep Score ist ja anscheinend auch überaus wichtig, um zu wissen, ob man gut geschlafen hat. Also das, ich mache mich da immer ein bisschen lustig. Bei meinem Mann sage ich immer, weißt du nicht selber, ob du gut geschlafen hast? Musst du wirklich die Uhr dafür befragen?
Ja,
aber ja, insofern kann ich dir es gar nicht so genau sagen, was ich alles für meine Gesundheit getan habe. Aber ihr merkt schon, die Frage macht das Thema auf. Heute soll es um Longevity gehen, um diesen riesigen Trend. Ich würde sagen, das ist eigentlich der Trend des Jahres und letzten Jahres und hat natürlich schon vor vielen Jahren angefangen, aber es wird immer mehr. Es gibt unzählig viel Informationen dazu. Social Media sind voll davon. Neue Podcasts schießen wie Pilze aus dem Boden. Und wir wollen das Thema heute mal philosophisch betrachten. Und uns ist im Vorweg aufgefallen, Longevity ist ein wahnsinnig weites Feld. Also das geht wirklich von bis. Und wir haben uns überlegt, dass wir das in drei verschiedene Kategorien einteilen. Ich sage jetzt mal, die 0815-Version, die Advanced Version, die etwas für Fortgeschrittene und dann die extreme Longevity-Bewegung. Und die dann jeweils, gerade auch aus dem Blickwinkel natürlich der stoischen Philosophie, dafür seid ihr ja hier und damit beschäftigen wir uns am meisten, für euch beleuchten wollen.
Gibt es für dich eigentlich einen besonderen Anlass, warum du das Thema mal rausgepickt hast? Weil du hattest das ja mal aufgebracht. Was hatte dich daran bewegt?
Das kann ich dir gar nicht so sagen. Ich glaube, das ist einfach, dass ich in meinem Umkreis immer mehr mitbekommen habe, dass diese Beschäftigung anfing, diese Überwachung des Körpers und dieses immer mehr, du musst so und so leben, damit dieses und jenes passiert. Und ich hatte das Gefühl, das war so eine starke Bewegung von so vielen Seiten, dass ich dachte, Moment, irgendwas in mir macht so einen kleinen Widerspruch zu dem, was hier gerade passiert. Mhm. Ist das meine Denke von der Stoa vielleicht? Und immer wenn man dann, wir haben in letzter Zeit sehr viel Seneca gemacht, gerade wenn man dann bei Seneca reinguckt, dann merkt man eben bald und das liegt ja auch auf der Hand, dass ein philosophisches Leben eben ein gelungenes, gutes Leben nicht unbedingt ein langes Leben ist. Und da ist eben diese Reibung.
Ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Man spürt so gesellschaftlich, dass sich so dieses Thema an vielen Ecken einem irgendwie aufdrückt und man sich dazu positionieren muss. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen tiefer reinguckt, merkt man, dass das in unterschiedlicher Tiefe passieren kann. Und das fängt ja an, wie du sagst, in diesen drei Phasen. Wenn man die erste mal nimmt, dann ist das ja im Prinzip nichts anderes als, denk auch mal an deine Gesundheit. So, ne? Und dieses Thema, schläfst du eigentlich genug? Was hast du denn letzte Woche so gegessen? Ne? Mal wieder so an sich runtergucken, auf die Waage stellen und sagen, okay, ist das jetzt eigentlich noch so, nicht nur rein ästhetisch, sondern auch vielleicht gesundheitlich gesehen, eine gute Idee, so viele Kilos mit sich rumzuschleppen? Und solche Sachen, das wäre ja so mal so ein geschärftes Bewusstsein für Gesundheit, wo man schon sagen kann, auch das teilen ja gar nicht alle, ne? Also es gibt da ja durchaus, sag mal, schon auch, wenn man so in der Debatte um Gesundheit so in der Gesellschaft zuhört, diesen Trend, wo man sagt, Menschenskinder, wir müssten irgendwie gucken, dass so Basiselemente der Gesundheit vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen. So, ne?
Das stimmt, da verweigern sich manche schon so per se und sagen, ich habe überhaupt keine Lust da mehr drauf zu achten, das ist überhaupt nicht mein Thema, ich mache hier, was ich will, Hauptsache ich lebe genau. Vollgas, also ich rauche weiter, ich sauf weiter, ich schlafe 3 Stunden, das ist mein Lebensstil. Das ist ja auch eine
persönliche Wahl. Das Helden- oder Heldinnenmodell, ja, genau.
Genau, aber das ist natürlich jetzt auch gerade durch Ozempic ist ja das Thema sehr starkes Übergewicht jetzt ganz anders im Fokus. Ist ja auch die Frage, was löst das wiederum aus? Ist dann irgendwann, wenn Leute sehr, sehr übergewichtig sind, ist es dann nur noch ja selber schuld, nimm doch Ozempic. Jeder 8. Amerikaner, habe ich neulich gehört, spritzt inzwischen Abnehmenspritzen.
Okay.
Medikamente, also es ist jetzt wirklich eine große Nummer und diese Medikamente, die sind ja in vieler Hinsicht einsetzbar anscheinend, die werden unsere Medizin revolutionieren und da kommen wir auch nachher auch noch zu, es passiert einfach im medizinischen Feld auch gerade so wahnsinnig viel, Zellerneuerung und so weiter, also was eben das Altern aufhalten kann potenziell, zumindest an einigen Stellschrauben bis hin zu, da kommen wir am Ende zu Extrembewegungen, die sagen, wir können das Altern stoppen.
Ja.
Aber genau, aber zurück zu dem, was du sagst, genau das, was du beschreibst, ist im Prinzip und diese untere Longevity-Stufe ist was, was unsere Großeltern eigentlich auch schon wussten, ist so einfach leb gesund, mach Sport, bau Muskeln auf, gerade wenn du älter wirst, dann verlierst du Muskelmasse, ersetzt das. Rauchen ist einer der Hauptgründe für Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Inzwischen ist ja auch immer mehr in der Presse, dass jede Menge von Alkohol schädlich ist. Nicht wie früher, also ich erinnere es noch, vor ein, zwei Jahrzehnten war das auf jeden Fall. So ein Glas Rotwein ist gesund abends.
Mhm.
Genau, also da gibt es eben viel auch medizinische neue Informationen und Fortschritt. Und der wird auch viel mit übers Internet und so kommt er natürlich auch schneller an die breite Masse. Und damit beschäftigen sich viele. Ist das für dich jetzt stoisch, philosophisch relevant und ist das gut oder wie ist das zu bewerten?
Ja, vielleicht gucken wir nochmal erstmal drauf, welche zwei Aspekte hat das denn, wenn ich so ein bisschen mehr Bewusstsein für meine Gesundheit habe. Dann geht es ja einmal um das Thema länger leben. Das sagen die ja dann auch so zum Beispiel, wenn du all diese Dinge tust, die du eben aufgezählt hast, die man auch von seiner Großmutter schon hat lernen können, dass man in letzter Konsequenz wahrscheinlich im Schnitt 10 Jahre länger lebt. Was ist ja schon erstmal ein Wort, ne? Also da sind wir sozusagen in der Quantität. So, ne? Wenn man ja ganz, also nicht übergewichtig ist, genug schläft, gesund isst, sich bewegt und solche Sachen, ne? Das reicht schon durchschnittlich aus, um Tick länger zu leben. Und die zweite Frage ist, was ist die Qualität dieses Lebens, ne? Also bin ich gesünder oder habe ich eine längere Lebensspanne von Gesundheit. Das steckt ja in diesem Longevity-Begriff auch drin. Ne? Man denkt ja häufig erstmal nur, dass es nur die Dauer ist, aber es geht ja auch, die sagen ja auch sozusagen damit, die Gesundheitsspanne im Leben zu vergrößern. Und das ist ja so ein qualitativer Aspekt, der da mit reinspielt. Dann, ne? Dass man dann auch zum Beispiel länger noch im Alter für seine Enkelkinder auch da sein kann, Fußball spielen kann oder was auch immer. Ne? Das sind ja alle solche Dinge, die da mit reinspielen. Und wenn man jetzt mal so aus stoischer Perspektive draufschaut, dann hat das ja was damit zu tun, länger am Leben teilnehmen zu können. Auch in der Sphäre meiner Verbundenheit mit anderen Menschen, da halt mich in guter Art und Weise einzubringen. Aber das ist, sag mal, etwas, da würde ich sagen, das ist ein No-Brainer aus stoischer Perspektive. Also niemand in der Stoa sagt, der Körper ist nicht wichtig. Also Seneca hat ja auch darüber geschrieben, dass er sagt, dass er täglich Spaziergänge macht, weil er auf die Art und Weise besser ins Denken kommt und sich auch wohler fühlt. Oder beim letzten Mal hat er gesagt, ne, es wäre wichtig, dass der Körper auch auf in gewisser Hinsicht auch das ein oder andere mal aushält, ne, weil man sich da halt auch vielleicht ein bisschen körperlich drauf vorbereitet. Also ich glaube, diese Aspekte, die sind in der Stoa definitiv mit enthalten. Weil ja auch in der stoischen Physik diese Vorstellung auch ist, dass Körper und Geist nicht getrennt sind, sondern da gibt es ja eine absolute Vermischung da drin. Ne? Und ich sag mal so, auch in der stoischen Perspektive würde man sagen, dass das Pneuma, was im Körper ist, in der Psyche auch spürbar ist. Ne? Und damit halt auch alles, was im Körper passiert, Ausdruck findet in der Psyche. Und auch umgekehrt.
Grundsätzlich ja auch mehr zu erfahren, über wie dein Körper funktioniert, Teil der Tugend der Physik oder Teil überhaupt tugendhaften Wissensaneignung ist.
Absolut.
Die auf keinen Fall unsinnig ist, sondern die zu einem tugendhaften Leben dazugehört. Und was du eben angedeutet hast, ich funktioniere besser in meinen Rollen. Ich kann als gesunde Mutter besser für meine Kinder sorgen. Ich kann als gesunde Chefin besser mein Team leiten. Ich kann als gesunde Nachbarin besser meinen kranken Nachbarn helfen. Aus diesem Eukiosis-Gedanke macht es absolut Sinn. Was ich mich jetzt frage, du hast ja gesagt, dann gewinnt man 10 Jahre dazu. Da schreit die Stoikerin in mir, Moment. Denn da, was da ja schon ganz klar feststehen muss, also im Durchschnitt vielleicht, aber du individuell, ich meine, als Stoiker würde man ja immer unter Vorbehalt das generell, das ganze Leben als Projekt betrachten. Und das ist eben was, es kann so sein, aber es gibt da überhaupt keine Garantien für. Und du kannst genauso trotzdem, obwohl du alles richtig machst und obwohl du dich an all diese Parameter hältst, dich gesund ernährst, Sport machst, nicht rauchst, nicht trinkst, trotzdem krank werden. Und das ist dann auch nicht deine Schuld oder irgendetwas, sondern das ist, was das Leben ist. Das ist nicht alles berechenbar und nicht alles für uns zumindest nicht vorhersehbar. Und Dinge können trotzdem passieren, auch wenn du vermeintlich alles richtig machst.
Absolut. Und da hast du völlig recht. Und ein Stoiker würde ja auch nie sagen, dass das das einzig Gute ist. Sondern
das kommt noch dazu. Die Frage, was ist überhaupt, ne? Ist es eine präferierte Indifferenz hier, Gesundheit?
Exakt. Und damit ist natürlich auch die Verlängerung dieser Indifferenz hier etwas, was positiv ist, aber es ist nicht der absolute Wert.
Richtig, genau. Sondern wie du mit dieser Zeit, die dir eben zugeteilt worden ist, umgehst, das ist, was der wirkliche Wert, dein tugendhaftes Verhalten, wie die Stoiker es ja nennen würden, in diesen Momenten, im Hier und Jetzt, auch dieses eben nicht auf die Zukunft zu bauen, wie werde ich denn möglichst da und da, dann und dann so und so funktionieren, sondern was kann ich hier und jetzt machen? Natürlich spielt da mit rein, wenn ich mich hier und jetzt nicht um meinen Körper kümmere, dann kann ich in 10 Jahren auch nicht mehr laufen oder also das ist klar, aber es ist eben, es sollte nicht der Schwerpunkt der ganzen gedanklichen Präsenz in die Zukunft gesetzt sein, oder? Wie würdest du das sehen?
Genau, weil, also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel die 4 Basistugenden nimmt und da drauf schaut, also dann würde man ja sagen Mäßigung, ne, auch im Hinblick auf den Umgang mit dem eigenen Körper, auch praktische Weisheit, dass man auch sieht, was ist sinnvoll, ne, was ist nicht sinnvoll im Umgang mit dem eigenen Körper. Auch das Thema aushalten können hat ja auch was, ne, Mut, was mit dem Umgang mit dem eigenen Körper zu tun. Und das Thema Gerechtigkeit würde ich jetzt auch mal sagen, naja, der eigene Körper hat halt auch Zeit verdient. Ne, wenn er heilen muss, dann muss er heilen. Und dann braucht es eben dann auch eine Ruhephase und all solche Dinge. Also von daher glaube ich, sagt die Stoa auch schon einiges, wie man mit seinem eigenen Körper umgehen sollte. Und das ist nicht einfach nur ein Feld, was ausgeblendet ist. So, aber genau. Es bleibt halt eben, ich will nicht sagen Mittel zum Zweck, aber es ist halt einfach nicht das endgültige Ziel in einem gelingenden Leben, dass der Körper im Fokus steht als einziges Element, ne? Und dass daran alles gemessen wird. So.
Also, dass man sagen kann, formuliert, ein gutes Leben, ein gelungenes Leben ist auch möglich in einem kranken Körper. Das ist ja die Grundidee, die Epiktet hat. Das ist ein Hindernis in meinem Körper, aber nicht in meinem meinem Geist, genau, in meinem Charakter, der mich zu einem guten, gelingenden Leben führt. Wo du gerade die Tugend der Mäßigung erwähnt hast, da würde ich dann gerne auf die zweite Stufe, wenn du nichts dagegen hast, jetzt nochmal springen.
Noch einen Punkt vielleicht nur nochmal anzumerken, nämlich diese Erfahrung, dass Menschen, die schwer erkranken, nicht unbedingt immer nur sagen, das war das Schlimmste, was mir im Leben passiert ist, sondern es manchmal sogar auch als einen Neustart für sich erlebt haben und danach auf eine andere Art und Weise im Leben dastanden. Also das heißt, Krankheit kann auch ein Teil des Weges sein, um mehr zu sich selber zu finden. Was auch wiederum aufzeigt, dass das Verhältnis zum Körperlichen ein deutlich komplexeres ist, als einfach nur besser, länger und so weiter.
Stimmt, ja. Weil die Longevity-Bewegung sich irgendwie mit dem Punkt Krankheit, habe ich so das Gefühl, gar nicht so viel beschäftigt. Also es geht tatsächlich nur darum, Optimierung.
Ja. Aber Krankheit wäre in dem Sinne etwas, was man weghaben will, ne?
Also auf jeden Fall. Vor allem soll es halt gar nicht erst entstehen, ne? Also ja. Der Präventionsgedanke ist da ja einfach auch ganz groß. Und Altern wird eben als
Krankheit gesehen.
Verstehe ich das als Krankheit gesehen, ja. Ne? Also der Prozess der Zellalterung ist nicht, also er ist auch ein natürlicher Prozess, aber er kann eben so, und da kommen wir noch zu, die Extremform aufgehalten werden und ist menschlich kontrollierbar, ja, meinen manche dann. Genau, und auf der zweiten Stufe wäre das ja so, dass man eben nicht mehr sagt, ich halte mich jetzt an diese Grundregeln, sondern ich gehe eine Stufe weiter. Ich tracke all diese Marker in meinem, zum Beispiel, ich lasse mein Blut mal ganz fein untersuchen und schauen, was sind denn meine ganzen Biomarker. Oder da gibt es ja inzwischen alle möglichen Tests, die man machen kann. Das würde jetzt wirklich, glaube ich, zu weit führen, um das darzustellen. Nur insgesamt eben, dass man sagt, man sieht den Körper, dass man macht jetzt nicht nur diese Grundsachen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern sieht den Körper als Projekt, um so weit wie möglich kommende Krankheiten zu eliminieren und um an allen Stellschräubchen zu drehen, die man überhaupt nur finden kann, um sich da zu optimieren.
Ja, es ist halt ein System, ein komplexes, dynamisches System, was man beherrschen können möchte und es so im Homöostasis-Gedanken in einem Gleichgewichtszustand hält, der gut ist, definiert durch bestimmte Parameter. Und das ist ja so Mitte der 2010er Jahre, glaube ich, auch einfach dadurch mit entstanden, dass diese technologische Revolution, die sich davor zieht, nämlich Rechenpower und gleichzeitig die Möglichkeit, Daten aufzunehmen, dass das dazu geführt hat, dass man auch diesen datengetriebenen Blick auf den menschlichen Körper einnehmen konnte. Das ging vorher ja gar nicht so, ne? Und dann hat man halt angefangen, wie bei Big Data, einfach mal zu korrelieren und zu gucken und so weiter. Aber das ist eben genau auch der Punkt, dass auch jetzt noch das Ganze dasteht, dass vieles ja nicht unbedingt bewiesen ist, sondern es sind nur so mögliche Indizien, ne? Dass irgendwie ein vernünftiger Vitamin-D-Spiegel könnte das haben oder ein Spiegel von dem und dem könnte das sein oder mehr von der Substanz könnte das machen und so weiter. Ne? Und diese Ansätze, das ist ja jetzt so ein bisschen das, was du meinst mit, das gucke ich mir dann an. Habe ich da die optimalen Werte? Und wenn ich die nicht habe, dann muss ich nachfüllen. So, ne?
Richtig.
Und dann kommt
ich
ja dann.
Ich kenne durchaus Leute, die, also mehrere, ja, ich glaube, über 40 Supplements nehmen.
Ja, das sind teilweise Leute, die über 100 Tabletten am Tag nehmen.
Ja.
Ne? Wo man sich wirklich, also da ist sicherlich so ein Punkt erreicht, wo man so merkt, okay, das ist schon sehr speziell. Und da ist, glaube ich, auch sehr viel Glauben dann dahinter, ne? Dass das schon irgendwie dann helfen wird in irgendeiner Form. Ne? Das, und muss man sich ja dann auch mal zum Beispiel alleine die Frage, ob diese Tabletten alle auch ohne Nebeneffekte und ohne Verunreinigung zum Beispiel zu nehmen sind. Ne? Also es gibt es ja auch, wenn du diese Supplements dir anguckst, da gibt es welche, die sind sauber hergestellt und welche, die sind nicht gut hergestellt. Und wenn du dir dann 100 Stück davon am Tag reinpfeifst, weißt du auch nicht genau, was du da tust. Ne? Aber sag mal, das ist so eher so eine pragmatische Kritik vielleicht an diesem Ganzen. Ich glaube, was dich ja auch bewegt hat, ist, das hast du ja auch vorhin am Anfang gesagt, ist, das führt natürlich auch zu so einem starken Kontrollbewusstsein. Ne? Ich bin auf einmal in meinem Kopf der Leiter einer Maschine. Und diese Maschine hat Sollzustände, und zwar ganz viele, nicht nur 2 oder 3, sondern irgendwie 100. Und die müssen ständig beobachtet werden und jede Abweichung vom Sollzustand führt sofort zum Alarm. So, ne? Und das ist natürlich schon, wenn man sich das mal so überlegt, du bist in deinem Zustand, wie du im Alltag stehst, ständig in Alarmstellung. Oh Gott, da ist irgendwas jetzt nicht mehr so, wie es sein sollte. Ne? Nächste Blutuntersuchung, das ist ja 5% runtergegangen. Was mache ich falsch? Ne? Was bedeutet das und so?
Ja, oder der Aura-Ring hat dir jetzt ausgespuckt, dass du so und so eine, deine Herz, wie heißt es, Herzvariabilität,
ja,
ist leicht runtergegangen und du fragst dich einfach nur, was ist im letzten Monat passiert, dass das jetzt so eine schlechte Wendung hinnimmt. Also davon abgesehen, dass das ja wieder Stress auslöst und Stress ist ganz schlecht für die Zellalterung,
ja,
ist dieses Thema Kontrolle da eben für mich ganz entscheidend, weil ich einfach merke, dass es teilweise zwanghaft wird bei Leuten. Also das ist nicht mehr, ich mache das freiwillig und es macht mir Spaß und es macht mich glücklich und gibt mir eine Ruhe und Gelassenheit, was ja im Stoizismus das Ziel wäre, sondern das ist eine Sache, die habe ich immerhin unter Kontrolle. Die ganze andere Welt macht, was sie will, Krieg und Krankheiten und Pandemien, aber ich mache das und damit, und das ist ja auch total verständlich, dieses Bedürfnis zu haben, ich möchte hier was kontrollieren können. Epiktet würde uns sagen, kannst du nicht. Du
genau.
Kannst kontrollieren, was, also auch nur up to a point, aber du kannst eben deine Proaresis, du bei dir, deine Urteile versuchen, deine Wünsche, dein Begehren, diese Dinge zu kontrollieren, ist wieder so ein auch umstrittener Begriff. Aber eben in deiner Macht sind nicht diese Äußerlichkeiten.
Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch, dass ich habe nämlich gerade noch einen Podcast gehört, wo auch über das Thema Longevity und Stoizismus gesprochen wurde. Und da wurde aus stoischer Perspektive gesagt, ja, die Stoa sagt, du sollst dich auf das konzentrieren, was du kontrollieren kannst, also kümmere dich um deinen Körper. Das kannst du kontrollieren und das da draußen kannst du nicht kontrollieren.
Anders Epiktet.
Ja, das ist ein totales Missverständnis, ne? Weil natürlich kannst du deinen Körper nicht kontrollieren und es kann jeden Tag in deinem Körper etwas passieren, was du nicht vorhergesehen hast und was eben aus dir diese Kontrolle dir entgleiten lässt. Ne? Deswegen sagt Epiktet ja auch nur, das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist der Umgang mit deinen Vorstellungen von den Dingen. Ne? Das ist also ganz verinnerlicht, die innere Freiheit. Und von daher würde ich sagen, da liegt schon die erste Kritik, die man aus stoischer Perspektive machen muss, weil auch der Körper ist eine Äußerlichkeit und der ganze Fokus auf eine Äußerlichkeit, die eine präferierte Indifferenz hier ist, ist halt auch durchaus anfällig für all die Schwankungen, die das Schicksal so mit sich bringt.
Präferierte Indifferenz, hier nochmal, das ist ein ganz sperriger Begriff. Da geht es eben darum, dass man sagt, das sind Dinge, die grundsätzlich schon einen Wert haben, aber sie sind nicht relevant für ein gelungenes, ein gutes Leben im Sinne der Stoa.
Ja. Und da ist jetzt die interessante Frage, wo führt uns das hin, wenn wir diesen Fokus da jetzt halten? Ne? Und da gibt es einen Brian Johnson in den USA, der hat ja ein Projekt Blueprint gestartet, finde ich vom Namen her auch schon wirklich ganz interessant. Und der hat das ja jetzt wirklich so, sagen wir, diese Kontrollgedanken auf die Spitze getrieben. Ne? Weil
also wir sind jetzt in die dritte Kategorie übergegangen.
Noch nicht ganz. Also das ist jetzt erstmal nur die Spitze des Kontrollierens. Hat mal eine Firma gegründet, Braintree. Die hat nachher auch Venmo gekauft, Zahlungsdienstleister, und war sehr erfolgreich damit und hat dann das Ding verkauft und hat seitdem keine finanziellen Probleme mehr. Ne? Ist also wirklich Milliardär, der nichts mehr in dem Sinne tun muss. Und der hat halt dann sich als Projekt gemacht, dass er tatsächlich jeden Tag ein ganz hartes Regime fährt, mehrere Stunden an körperlichen Übungen macht, Supplements nimmt und alle möglichen Dinge macht und seine Körperdaten alle veröffentlicht, um aufzuzeigen, dass er mit seinem Kontrollansatz in der Lage ist, seinen Alterungsprozess zu verlangsamen, also nicht nur in Anführungsstrichen gesund zu bleiben. Und da gibt es eine Zahl, die der Quotient zwischen Veränderungen von chronologischem Alter zu biologischem Alter. Ja, und dann kommt dann eben raus bei ihm, er steht jetzt, glaube ich, bei 0,64 Jahren, die er biologisch nur älter wird, wenn ein Jahr vergangen ist. Also er wird nicht mehr mit jedem Jahr biologisch ein Jahr älter, sondern nur noch 0,64 Jahre.
Ach so, aber er ist nicht 0,64 seines jetzt biologischen Alters, also wie so eine Katze siebenmal so Runde waren es, ne?
Oh nee, je, sondern wenn er jetzt, also wenn 10 Jahre chronologisch vorbei sind, wäre er nur 6,4 Jahre älter geworden, biologisch gesehen.
Mhm.
Das heißt, wenn er jetzt 40 wäre, dann wäre er eben zwar chronologisch gesehen 50, aber biologisch nur 46,4 Jahre.
Ah ja, spannend.
Ne? Und sein Ziel ist es natürlich, das auf Null zu bringen. So. Und wenn man sich das so anguckt, was er da so tut, das ist schon echt hart. Ne? Also da ist kein Element mehr an einem Tag, was nicht kontrolliert ist. Vom Schlaf über Essen, über Bewegung. Der ist jetzt auch mittlerweile hingegangen und fängt an, das sowas wie Gentherapien mit einzusetzen, um Sachen nochmal zu verbessern und zu optimieren. Also das ist im Prinzip jetzt sozusagen diesen Kontrollgedanken auf die Spitze getrieben. Ne? Und er sieht sich so als Speerspitze der Bewegung und zeigt auf, ich will euch zeigen, was möglich ist. Ne? So. Und was ich daran interessant finde, ist, wenn man so ein bisschen, ich habe da so eine Doku über ihn gesehen, seinen persönlichen Werdegang eben sieht, dann siehst du, dass dieses Projekt für ihn ein Weg war, um mit psychischen Problemen umzugehen. Das sagt er selber auch. Ne? Der kommt aus der Mormonenkirche, hat sich da rausgelöst, dann ist die Ehe in die Brüche gegangen, der war hochdepressiv und suizidal und hat dann über den Fokus auf seinen Körper einen Anker gefunden, mit dem er seinen Kopf ablenken kann, sodass er jetzt nicht mehr in diese Zustände reingerät von Konfusion und Sinnlosigkeit, sondern er sagt selber auch in dieser Doku, solange sein Kopf sich mit dem Körper beschäftigen kann, ist alles gut. Also muss man ja dann respektieren. Der hat für sich einen Weg gefunden, wie er durch das Leben gehen kann und dabei jetzt vielleicht über einen stabilen Anker auch wieder anfangen kann, andere Dinge aufzubauen. Also wie auch Sozialität, der hat seinen Sohn für ein Jahr da gehabt, geht jetzt raus und sammelt sowieso Leute um sich und macht mit denen Veranstaltungen, also was. Aber im Kern ist es eigentlich eine hochpersönliche Sache.
Das ist auch nicht so ganz abbildbar für andere. Uns fehlen, glaube ich, weder die Startmilliarden im Hintergrund noch die anderen Mittel. Aber da ist ja für mich auch, wenn ich das so höre, also die Tugend der Mäßigung, wie viel man welchem Thema in seinem Leben zukommen lässt. Also du sagst, er fängt jetzt wieder an mit Sozialleben. Ich habe auch gelesen, in einem seiner Posts hat er eine Freundin jetzt irgendwie seit einem Jahr oder sowas, dass die eben auch ein ganz wichtiger Teil ist. Und da kommen wir bestimmt auch noch zu dem Thema, aber wie relevant das eben ist, Sozialkontakte und eben Liebe in seinem Leben zu haben.
Ja.
Und wie viel mehr ihm das auch noch gibt als die ganzen kleinen anderen Stellschrauben, dass es für sein Nervensystem extrem, extrem wichtig ist. Aber ja, zurück zu dieser Fokus auf, er ist ja wirklich ein Extrembeispiel, aber eben, was ich vorhin auch auf Stufe 2 schon meinte, diese Tugend der Mäßigung, dass man sagt, wie viel lasse ich wirklich jeder Kategorie in meinem Leben zukommen? Und die Frage ist ja schon, vernachlässige ich auch andere Rollen, wenn ich einer Rolle so viel Raum gebe? Ja, wenn ich mich jetzt damit mit so viel Inbrunst diesem Thema widme, fallen dann andere wichtige Rollen hinten über. Und ich finde auch, eigentlich ist es ja auch ein sehr egoistisches Projekt. In seinem Fall jetzt nicht, weil er das ja forschungsmäßig betreibt, um auch anderen dazu, der ganzen Menschheit eigentlich zu zeigen, wir können das Altern stoppen. Aber wenn man das jetzt die Stufe wieder runter auf die Otto-Normalverbraucherin, die sich eben sehr viel mit ihren Ergebnissen von Biohacking, Blutwerten, Wearables beschäftigt. Das ist ja eigentlich ein egoistisches Projekt. Ich möchte älter werden, ich möchte gesund sein. Und die Frage, wofür, die kommt dann erstmal gar nicht, sondern es geht vor allem um dieses Ich-Thema. Und da stört mich dran, dass eben da nicht mehr so viel Fokus ist auf, was kann ich eigentlich für andere tun? Wo kann ich mich eigentlich einbringen? Wo kann ich irgendwie da aktiv werden, wenn mein ganzes Denken darum kreist, dass ich meine Werte optimieren muss? Also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber die Gefahr sehe ich da durchaus. Und da habe ich ein starkes Störgefühl.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Und ich glaube, da kann jeder auch sich selber mal befragen. Also wenn du zum Beispiel so ein Wearable hast, eine Apple Watch, und du guckst dir deine Zielschritte an und merkst, boah, mir fehlen heute noch 5000 Schritte, weil ich irgendwie so viel in Besprechungen und sowas gesessen habe. Du kommst nach Hause, ne? Irgendwie die Kinder schreien, ne? Ist totaler Notstand, und du sagst als erstes, ich muss jetzt nochmal laufen gehen, weil mir fehlen noch 5000 Schritte. Das ist dann so der Punkt, wo man dann sagen kann, das ist genau das, wo du eben angesetzt hast, wo ich sagen würde, da geht's fehlgeleitet dann. Ne?
Da siehst du eigentlich, das ist ein super Beispiel, weil man eine Rolle dann eben einer Rolle nicht mehr den Raum zukommen lässt, und die Hauptrolle ist man selber.
Ja, ne, das Leben wirft dir eigentlich andere Herausforderungen vor die Füße und sagt dir, ne, das ist jetzt hier sozusagen das pralle Leben, was da gerade auf dich einströmt. Aber die Antwort ist die, ich muss an meinem Körper weiter optimieren. Ne? Das ist
davon abgesehen, dass er ja teilweise jegliches kritisches Denken aussetzt. Also ich kenne es ja auch selber, gerade diese Schrittzähler und sowas, dass man dann denkt, ach, nur 5000, das ist doch in einem größeren, wenn man wieder rauszoomt, was Marc Aurel machen würde, vollkommen irrelevant, ob du jetzt 5000 oder 8000 Schritte gelaufen bist. Und auch wieder die Frage, wie hängt denn das überhaupt alles zusammen? Diese 10.000, die sind meines Erachtens auch eine beliebige Zahl, die mal so rausgegeben worden ist. Auch bei diesem, nochmal kurz zu diesem biologischen und wie heißt das andere Alter? Chronologisches und biologisches Alter, genau. Also chronologisches, dein echtes sozusagen von der Geburtsanzeige abgelesen, und dann dein biologisches, wo stehst du jetzt wirklich mit deinem Körper? Da habe ich auch schon jetzt gehört, je nach Tageszeit oder Zeitpunkt, kommen da andere Zahlen bei raus. Also das ist teilweise auch so beliebig, will ich nur sagen. Und da fehlt dann jegliche kritische Distanz dazu dann auch mal, dass man sagt so, hey, das hat alles nicht die Aussagekraft auch.
Ja, und Also selbst wenn es eine gewisse Aussagekraft noch hätte, muss man sich ja wirklich die Frage stellen, okay, du hast also einen Weg gefunden, um Lebenszeit und Gesundheitszeit zu verlängern. Wofür? Ja, also das ist ja die interessante Frage in der Stoa auch. Bei der Tugend sagt man ja immer, also die Tugend ist das, was immer gut ist, in jedem Kontext. Ne? Und die Frage war ja zum Beispiel mit Gesundheit, ist das immer gut? Oder gibt es auch Momente, wo Gesundheit nicht mehr gut sein kann? So, ne? Und ich glaube, jeder kennt so die Geschichte, wo Menschen irgendwann sagten, ja, ich leide irgendwie so sehr und jetzt muss ich noch weiterleben. Das Leben ist zur Last geworden, aber der Körper ist so gesund, es läuft halt immer weiter und immer weiter. Und dann ist der Körper auf einmal und die Gesundheit in Anführungsstrichen zur Last geworden, ne? Wenn du nicht mehr weißt, wofür du diese Zeit eigentlich verwenden willst. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass für uns Menschen, und das ist der Gedanke in dieser Lebensphilosophie ja auch, es eben ein extrem wichtiger Punkt ist, die Frage zu stellen, wofür lebe ich denn eigentlich? Und was soll in diesem Leben passieren? Und nicht nur, wie lang soll es gehen? Ne? Und klar ist die Qualität auch wieder eine Sache. Ne? Also für so das Alltagsleben ist es natürlich gut, wenn du auf zwei Beinen laufen kannst und nicht mit Krücken läufst. Ne? Das erlebst du ja nun gerade jetzt auch seit 3-4 Wochen. Und das soll auch gar nicht kleingeredet werden, aber es ist halt noch nicht die Antwort auf die Frage, was macht ein gutes, gelingendes Leben aus?
Ja, und Seneca sagt das ja ganz drastisch. Er sagt, es ist überhaupt nicht so, dass unser Leben zu kurz ist. Wir verschwenden nur die Zeit, die wir haben.
Ja.
In Zahlen ausgedrückt würde er wahrscheinlich sagen, 80-90% der Lebenszeit, die wir haben, verschwenden wir mit absolut Irrelevantem. Wenn wir die nutzen würden für Sachen, die wirklich relevant sind, dann wäre das Leben nicht zu kurz. Auch wenn es nur die jetzt Durchschnittsjahre von, weiß ich nicht, 83 oder weniger wäre. In den Trostbriefen schreibt er, weiß jetzt gerade nicht, an welchem von den beiden, die ich gelesen habe, aber in einem der beiden Trostbriefe schreibt er eben dieser trauernden römischen Mutter, die ihren Sohn verloren hat, das Leben deines Sohnes war nicht zu kurz, sondern er hat die Zeit, die ihm zugemessen war, hat er gelebt, seine Lebenszeit, und die hat er gut gelebt. Und die hat er als ein wahnsinnig wertvoller Mensch, der für dich und andere gewirkt hat und in Erinnerung bleiben wird, verlebt. Und sag nicht immer, er hat zu kurz gelebt. Er hat sein Leben gelebt und er hat ein tolles Leben gelebt.
Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich, also so eine grundsätzliche Frage, ob wir den Tod in unserem Leben, und das ist dann fast schon Richtung das Dritte, ob wir ihn als Problem sehen, oder ob wir ihn als essentiellen Bestandteil unseres Lebens sehen. So, ne? Weil wenn wir ihn als Problem sehen, dann wird es immer sein, dass er zu früh gekommen ist, zum falschen Zeitpunkt gekommen ist und so weiter. Ne? Und dass man immer wieder drauf gucken wird und sagt, ich hätte noch leben können oder ich hätte noch haben können und. Wenn man ihn als notwendigen Bestandteil des Lebens sieht, dann hat man eine völlig andere Sichtweise da drauf. Ne? Das, glaube ich, definiert uns als Spezies ja auch, dass wir sterblich sind. Wir wären eine völlig andere Spezies, wenn wir unsterblich wären. Und die Frage, was das für einen Unterschied machen würde, das ist, glaube ich, auch philosophisch extrem interessant.
Und genau, also nur nochmal, um es kurz darzustellen, also diese dritte Stufe, auf der wir jetzt sind, das ist ja was der von dir schon erwähnte Brian Johnson mit Deathism, sind Leute, die diesen alten Glauben noch haben, nämlich was du sagtest, dass wir als Spezies sterblich sind, das würde er eben bestreiten. Er würde sagen, wir sind überhaupt nicht als Spezies sterblich, so wie die Existenzialisten sagen würden, wir sind nicht als Label sozial und so, sondern er würde sagen, das wollen wir doch mal sehen, ob wir den Tod nicht aufhalten können beziehungsweise besiegen können. Das und nicht weniger ist wirklich sein Projekt. Also diese Alterungsprozesse wirklich komplett aufzubremsen. Und das ist natürlich auf jeden Fall sehr irgendwo zwischen visionär und absurd, muss man, glaube ich, schon sagen. Und dann ist eben die Frage, wenn Sokrates gesagt hat, ein Leben heißt ein Sterben lernen, dann ist, ja, stellt sich wirklich die Frage, ist Sokrates jetzt überholt mit Brian Johnson, oder wenn das unsere Zukunft ist, ja, müssen wir nicht mehr sterben lernen. Und was heißt das für uns als Menschen, wie du gesagt hast?
Ja, das heißt, wir hätten im Prinzip 2000 Jahre Philosophie für die Tonne. Also völlig falsche Richtung. Und er kommt jetzt und sagt, lass uns aufräumen mit diesem Aberglauben, dass der Tod ein essentieller Bestandteil unseres Daseins ist. Man kann natürlich auch wirklich auch erstmal innehalten und sagen, ja, interessanter Gedanke. Ja, könnte man sich überlegen, was das eigentlich heißen würde, wenn wir das aufgeben, diesen Gedanken? Dann hätten wir auf einmal ein Riesenprojekt. Dann wäre es eben wirklich so, dass der Tod ein momentan störendes Übel ist und Altern eine Krankheit ist und wir müssen alles daran setzen, das wegzubekommen. Ne? Da bleibt natürlich immer noch die Frage, okay, wofür?
Also was mache ich denn damit?
Ne, ja. Was wird dann besser? Also, ne, das ist die eine Baustelle. Und die andere Baustelle ist einfach mal so überlegen, was würde das denn bedeuten? Heißt das dann auch, wir hören auf, Kinder zu kriegen? Ne, weil wenn wir ewig leben, warum braucht es dann noch Kinder? Oder besser gesagt, ist überhaupt noch Platz für Kinder? Ne, weil wenn alle auf der Welt ewig leben würden, dann würde die Welt immer voller werden und das würde irgendwann nicht mehr funktionieren.
Und die andere Frage ist, würde denn wirklich alle auf der Welt ewig leben können? Denn wenn man sich das mal realistisch vorhält, dann würden wahrscheinlich diese Anti-Aging-Medikamente und so weiter würden ja realistisch eher den wohlhabenden Teilen der Gesellschaft zugutekommen. Sprich, die Reichen würden dann ewig leben, während das, wenn du arm bist, bist du auch noch dazu verdammt zu sterben. Und ich sag mal, für eine gesellschaftliche Schere ist es, glaube ich, nicht ideal, wenn die einen nicht nur wahnsinnig reich, sondern auch noch unsterblich sind, während die anderen so vor sich hin sterben.
Ja, und ich glaube auch, wenn man soziologisch drauf guckt, es würde, glaube ich, eine große Gefahr bestehen, dass diese Gesellschaft stehen bleibt. Weil immer gleiche Menschen, immer gleiches Denken, immer eingeübte Muster nach dem Motto, ich habe das jetzt schon 1000 Jahre so gemacht, warum soll ich das jetzt ändern? Ja, und so sagte die Hoffnung zum Beispiel in einer Universität, wo geforscht wird, dass irgendwann auch mal diese Person, die das Feld seit 30 Jahren dominiert und nichts anderes zulässt als ihre Sichtweise da drauf. Jetzt ist es halt so, irgendwann regelt sich das biologisch und es kommen halt mal neue Leute und es kann wieder was Neues passieren. Das würde auch nicht mehr da sein. Ne? Wir würden im Prinzip eigentlich in die Gefahr laufen, in einen absoluten Konservatismus reinzukommen, ne? Wo neue Ideen kaum noch aufkommen, weil alles vielleicht irgendwann schon mal gedacht und verworfen oder sich in irgendeiner Art und Weise dann festgesetzt hat. Und also alleine dieses Gesellschaftsmodell fällt es mir schwer, so aus dem Stand heraus zu sagen, boah, super attraktiv.
Zumal ja die Frage, womit füllen wir dann dieses sehr, sehr lange Leben, in der Longevity-Bewegung jetzt nicht so viel Raum einnimmt. Also jedenfalls kriegt man nicht so viel davon mit. Es geht wirklich eher um diese Frage Quantität, wie wir schon besprochen haben, als Qualität. Denn ja, und dann ist die Frage, was entsteht dann daraus? Was ist dann der Inhalt von diesem Leben noch?
Longevity.
Ja.
Die Longevity-Bewegung hat sich selbst als Inhalt. Ja, aber klar, das ist halt so der Punkt, ne, dass man sich dann so fragt, was hilft es dir, all das zu tun und immer wieder zu tun? Und ja, also ich meine, es gibt ja durchaus auch philosophische Analysen, da haben wir auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, die dann auch aufzeigen, dass ein Leben ohne die Begrenzung, also dass es da schwer würde, Sinn drin zu finden. So, ne? Weil man könnte auch alles immer aufschieben. Ne? Ach, mache ich morgen, mache ich übermorgen, mache ich in 1000 Jahren, mache ich in 10.000 Jahren und so. Auch die Frage, was das für persönliche Beziehungen heißen würde und ähnliche Sachen. Dann, ne? Und also ich glaube, das wirft ganz, ganz viele Fragen auf, die in überhaupt keiner Art und Weise mit bearbeitet werden dabei. Plus eben die Frage auch, ist ein Mensch, der sein Altern eingestellt hat, ein Mensch, der philosophischen Sinn glücklicher ist oder ein besseres Leben führt als jemand, der sterblich ist, aber für sich vielleicht einen Rahmen gefunden hat, in dem er gut leben kann. Und in letzter Konsequenz, habe ich das vorhin ja schon gesagt, Brian Johnson hat auch einen Rahmen für sich gefunden, hat gesagt, er wird glücklicher, wenn er sich die ganze Zeit damit beschäftigen kann, bis er stirbt, dass er möglichst spät erst sterben wird. So, ne? Weil ich sehe das ehrlich gesagt jetzt noch nicht, dass er an den Punkt kommt, dass er nicht sterben wird. Er wird vielleicht dann noch 20 Jahre lang immer weniger alt werden, biologisch gesehen, aber er wird ja noch älter. Man sieht ihm das ja auch an, dass er älter geworden ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der aussieht wie 18. Sowas, ne? Es ist nur relativ gesehen zu seiner Peer Group. Im gleichen chronologischen Alter mag da ein Unterschied sein und so weiter. Ne? Und ist das ein Beitrag zum Glücklichsein, dieser relative Unterschied? Ist das etwas, wo er sagen kann, ja, das ist mir so viel wert, dass ich einen Großteil meines Tages in dieses strenge Regiment reinbringe, wo er auch selber sagt, das schlimmste Moment am Tag ist sein letzter Bissen, wenn er seine Schalen, die er sich zurechtgemacht hat, leer gegessen hat.
Weil das ist ja irgendwie schon um 3 Uhr nachmittags. Er isst ja, glaube ich, nur bis 3 und dann eben wieder morgens mit Intervallfasten und so weiter. Ja und auch da nochmal das eben in den Kontext zu setzen. Gut, das ist natürlich jetzt nur aus der Vergangenheit, aber diese große Glücksstudie, die wir hier auch schon erwähnt haben von Waldinger, diese Harvard-Studie über was ein glückliches Leben ausmacht, was eben die Mehrzahl der Befragten da sagen, das ist eben die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Und zwar nicht nur die ganz engen, natürlich auch Partnerschaft und enge Freundschaften, familiäre Verbindungen, aber eben sogar das weitere Netzwerk. Wie komme ich mit meiner Community, mit meiner Gemeinschaft um mich rum aus? Kleine Bekanntschaften oder Sozialkontakte hier und da, die sind eben ganz erheblich und machen einen ganz großen Anteil am subjektiven, und darauf kommt es ja nun an, das objektive Glück, mein Glück ist subjektiv, ne? Also
absolut, ja.
Genau, und darum, wenn du mich jetzt nochmal fragen würdest, was hast du für deine Gesundheit getan aus dem Aspekt, dann würde ich sagen, ich habe heute schon mit meinen Kindern gekuschelt, ich habe eine schöne Nachricht, eine wertschätzende Nachricht an meine beste Freundin geschrieben. Mhm. Ich mache ein Projekt gerade, was ich liebe und was mich glücklich macht, nämlich den Podcast mit dir. Einiges habe ich schon getan.
Ja, du, es geht mir auch so. Wenn ich so drüber nachdenke, da gibt es auch Sachen, die heute Morgen schon sehr schön waren in der Hinsicht. Dann, ne? Einfach meine Frau konnte heute Morgen ein bisschen später aufstehen, dann konnte ich ihr, weil ich früher raus musste, einen Tee ans Bett bringen. Und sie hat sich gefreut. Ne? Und so, also das sind die kleinen Momente, wo ich tatsächlich für mich selber auch merke, da ziehe ich mehr Glück raus. Also wenn ich heute Morgen jetzt laufen gegangen wäre, ne? Und das noch irgendwie reingequetscht hätte und sowas. Aber nochmal, ich glaube, wichtig ist auch, wir wollen eigentlich ja hier kein Bashing machen, ne? Also auch, ich respektiere da auch, was Brian Johnson da tut oder was andere da tun, ne? Das, was ich, glaube ich, wichtig finde, ist einfach auch auf philosophischer Perspektive nochmal ein Fragezeichen dran zu machen. Was heißt es in der Übertragbarkeit? Also weil es für eine Person funktioniert, heißt es nicht, dass es etwas, ein Blueprint eben ist, der andere Menschen dazu bringen wird, dass sie in ihrem Leben florieren, dass sie in ihrem Leben mehr Glück empfinden im Sinne oder ein gutes, gelingendes Leben führen werden. Dafür sind die Lebenskontexte tatsächlich einfach viel zu unterschiedlich. Und dann kommt eben auch noch dazu, ist die Grundstruktur, also das philosophische Fundament, auf dem dieser Blueprint ruht, ist der in sich wirklich stimmig und der in der menschlichen Natur angemessen. Und ich glaube, das, was wir jetzt versucht haben, ist ein bisschen auch aufzuzeigen, dass es aus Sicht der stoischen Lebensphilosophie eine Menge Fragezeichen gibt, die man da dran machen könnte, wo wir glauben, dass es in Anführungsstrichen nicht solide ist, fehlgeleitet ist und eben vom Verständnis des Lebens her zu kurz gegriffen ist. Und damit eine hohe Wahrscheinlichkeit vielleicht besteht, dass es aus stoischer Perspektive eben nicht dazu beiträgt, ein gelingenderes Leben zu führen. Was jemand damit tut, ist ja seine persönliche Entscheidung nachher, ne? Aber ich glaube, mehr können wir ja eigentlich auch nicht machen. Oder würdest du dann noch einen anderen Punkt sehen?
Nee, ich finde es richtig, dass du das nochmal ein bisschen in den Kontext setzt, dass wir da niemanden, auch der sich damit beschäftigt, irgendwie abwerten wollen. Im Gegenteil, also viele Erwägungen machen ja durchaus Sinn, und auch gesamtgesellschaftlich gesehen ist es aus mehreren Gründen bestimmt toll, wenn wir alle ein bisschen gesünder leben und viele Krankheiten gar nicht erst entstehen lassen, für unsere Gesundheitssysteme, Prävention und so weiter. Also das ist eine ganz gute und positive Sache, und dass der medizinische Fortschritt so voranschreitet, das ist wirklich exponentiell jetzt in den letzten Jahren. Ich meine, man kann ja auch was Krankheiten wie Demenz und sowas angeht, oder eben eine Früherkennbarkeit von Krebssorten und so weiter. Also das ist wirklich wahnsinnig toll. Ich will das auch überhaupt nicht das möchte ich nicht mit einem Fragezeichen versehen. Nur ich glaube, wir konnten aufzeigen, dass es eben ein paar durchaus Fallen und Probleme gibt mit dem Thema. Und insbesondere, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ist es auch ein großer Markt, wo wahnsinnig viel Geld mitgemacht wird. Also da sind eben auch einfach viele Scharlatane unterwegs und
Snake Oil.
Ja, und da werden Sachen, da wird auch gewissermaßen mit der Angst der Menschen vor dem Tod gespielt, um Produkte zu verkaufen. Und ja, also das, da ist jetzt wenig Gutes dran zu finden.
Ja, und ich finde, wenn man mal versucht, so ein, vielleicht auch so eine Parallelität oder sagen wir mal, ein Gleichnis für das zu finden, was hier gerade passiert, weil es immer so schwierig ist, wenn man mittendrin steckt, irgendwie zu verstehen, was da strukturell eigentlich gerade passiert. Aber ich habe auch so mal überlegt, ich meine, vor etwas über 100 Jahren gab es die große Revolution in der Medizin, nämlich die Hygiene.
Mhm.
Dass man festgestellt hat, dass eben Hygienestandards und auch ne, bei Operationen, all diese Dinge, ne, dass das ein entscheidender Faktor ist, damit Leute länger leben, weil sie
ja, die Sterblichkeitsrate komplett verändert, ja.
Total, ne? Und also ich meine, das ist ein absoluter Gamechanger.
Ja.
So, und da würden wir ja heute auch sagen, ja, Hygiene ist wichtig, lass uns das machen. So, ne? Aber auf der anderen Seite hinzugehen, Handschuhe zu tragen, niemandem mehr die Hand zu geben, nicht aus religiösen Gründen, sondern aus hygienischen Gründen und dass du alles irgendwie abwischst und so, ne? Dann irgendwann nur noch zu Hause sitzen, die Fenster abgeklebt hast, weil du Angst vor Keimen hast. Das ist dann wieder der Blueprint, der es dann irgendwie auf die Spitze treibt, so, wo man daher sagt, ja, ja, ich werde nicht mehr krank, aber ich sitze total isoliert in meinem abgeklebten Zimmer, wo keine Keime mehr drin sind, ne?
Vom gelungenen Leben weit entfernt, ja.
Exakt, ne? Weil dann auch keiner mit dabei sein kann. Ne? Und das ist ja zum Beispiel auch bei Ryan Johnson, er sagte halt, naja, mit einer Partnerin ist schwierig, weil die muss ja akzeptieren, was ich mache. Und wärst du bereit, dich darauf einzustellen? Auch, nein, ich würde das nicht tun, ne? Weil das für mich mein Weg ist. So. Das zeigt ja dann auch, wie schwer das ist, dann einfach einen ganz gewichtigen Teil des Lebens leben zu können, nämlich mit anderen Menschen in einem ungezwungenen Kontakt zu sein und einfach mal einen Raum offen zu lassen für das, was passiert. So, und ja, und ich glaube, das sind so die Punkte, die mich zumindest dabei bewegt haben, als ich jetzt durch dich auf das Thema auch nochmal gestoßen wurde. Von daher, ja, Marc, ihr da draußen mögt euch ja vielleicht selber mal überlegen, ob ihr eine Apple Watch am Arm habt und was ihr damit bezweckt. Ja, und inwiefern das Teil eurer Lebensphilosophie ist oder es einfach nur so ein Phase 1, gesünderes Leben, Anstoß und so weiter ist. So,
ne? Ich meine, die Apple Watch hat schon diverse Herztod-Todesfälle verhindert, indem die Leuten gesagt hat, Achtung, Achtung, mit dem Wert, du bist oder steuerst auf einen Herzinfarkt zu. Also das ist eine ganz tolle Sache auch. Aber wie gesagt, einfach... Genau, mal hinterfragen auch teilweise die Sachen.
Genau.
Ja, danke Alex, dass du das Thema, was mich umgetrieben hat, jetzt mit mir hier durchgegangen bist. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Möchtest du noch irgendwas erwähnen? Hast du noch Infos, die für unsere Hörerschaft interessant sind?
Ja, ich wollte gerne eine Sache noch erwähnen und zwar bin ich noch in einem anderen Podcast gewesen und zwar da ging es um Der Weg der Stoa im Coaching, weil ich ja in meinem normalen Leben auch noch Coach und Berater bin und bin eingeladen worden in den Podcast Coach und Coach und den möchte ich hier jetzt auch einfach gerne nochmal empfehlen, da vielleicht auch mal reinzuhören, findet man bei Apple und bei Spotify. Und Björn und Jan-Gustav einfach nochmal danken, dass sie mich eingeladen haben. Das war ein sehr schönes Gespräch mit den beiden. Und wer da mal reinhören möchte, findet auf unserer Webseite vom Weg der Stoa auch einen Link. Da habe ich das mit einem kurzen Artikel nochmal verlinkt oder eben, wie gesagt, auch in den einzelnen Apps. Kann man da mal reinhorchen, welche Bedeutung denn die Stoa fürs Coaching haben kann.
Das interessiert bestimmt auch einige.
Ja.
Danke, Alex. Dann bleibt mir euch eine schöne Woche zu wünschen und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Brief von Seneca, sofern das Schicksal es zulässt.
Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.